ARD.
Es ist Zeit für neue Wissenschaft. Liebe Leute, hier ist Fakt ab. Heute mit
Sina Kürz
und Eneas Roch. Hallo. Sina,
hallo.
Was war los in der Wissenschaft diese Woche?
Es war vieles los. Ich will, also sorry, dass ich jetzt hier direkt deine ganze Struktur breche. Ich muss nochmal zu letzter Woche zurückgreifen, weil für mich war letzte Woche...
Was war los letzte Woche in der Wissenschaft?
Was war, genau. Hier habt ihr den top aktuellen Podcast, den alle Dinge von letzter Woche erklärt. Nein, letzte Woche ging doch die Meldung rum, dass die Voyager 2-Sonde, eine dieser Sonden, die irgendwie seit 46 Jahren durchs Weltall fliegt, immer weiter weg von der Erde, ein fehlerhaftes Signal von der NASA erhalten hat und dadurch ihre Antenne an der Erde vorbei ausgerichtet hat, sodass nichts mehr an Kontakt irgendwie zustande kommen konnte. Was ich total besorgniserregend fand, und ich wollte nur kurz sagen, wir können wieder aufatmen. Eine Raumkommunikationsstation aus Canberra hat 19 Stunden lang ein Signal Richtung Voyager geschickt. Sie hat ins All hinaus gebrüllt, geschrien, 19 Stunden lang. Und jetzt hat die Sonde die Antenne wieder zur Erde ausgerichtet. 37 Stunden später kam die Antwort: Ah, da seid ihr, alles klar. Dann richten wir uns jetzt wieder aus und der Kontakt ist wieder hergestellt. Also es ist wieder alles okay.
Cool.
Es ist wieder alles gut im Weltall. Alles wieder unter Sack und Fach und Pack, oder wie sagt
man? Genau so sagt man das.
Genau so sagt man das.
Ja. Alles unter Sack und Fach im Weltall.
Und was war diese Woche bei dir los in der Wissenschaft, Eneas? Oder letzte? Oder letztes Jahr? Was, such dir ein Thema aus, es ist mir egal.
Ich gehe auch sehr weit zurück. Wir haben hier bei Fakt ab ja schon mal über eine faszinierende Forschungsarbeit gesprochen, die untersucht hat, wie Frösche schlucken. Das ist
wie Frösche schlucken? Okay.
Ja. Hast du die Folge auch nicht gehört?
Doch, ich höre natürlich jede Folge Fakt ab. Aber
ja,
es sind schon so viele, Eneas, es sind schon so viele, dass ich habe es echt nicht mehr im Kopf.
Das ist durchaus eine knifflige Frage mit dem Frosch, weil wenn der dann die Zunge rausschleudert und sich so ein Käfer fängt, dann klebt der Käfer an der Zunge und wie geht der dann wieder ab? Wie kriegt er den Käfer von der Klebezunge? Das haben wir damals besprochen, aber hier im seriösen Wissenschaftsjournalismus, finde ich, wollen wir beide Seiten zu Wort kommen lassen. Deshalb soll es jetzt nicht um den Frosch gehen, sondern um die andere Seite, um den Käfer. Genauer gesagt... um den Wasserkäfer Regimbatia attenuata, der wohnt zum Beispiel in den Reisfeldern in Asien. Und da wohnt auch ein Frosch. Wie der heißt, ist jetzt egal. Ein ganz normaler Frosch, ganz häufig, der gerne Käfer frisst. Auch diesen Wasserkäfer. Mhm. Aber, und das ist jetzt das Neue, das ist jetzt, dieser Wasserkäfer, der lässt sich nicht fressen, zumindest nicht dauerhaft.
Der lässt... Das klingt natürlich geil, wenn du sagst, er lässt sich nicht dauerhaft fressen. Weil das heißt, so ein Arm, okay, noch ein Beinchen lässt er auch, aber dann ist Schluss. Dauerhaft macht er dieses Gefressenwerden einfach nicht mit. Oder was soll das bedeuten? Er lässt sich nicht dauerhaft fressen.
Also der Frosch, der schnappt ihn sich und dann ist er immer.
Ja.
Und jetzt hat der Biowissenschaftler Shinji Sugiura von der Universität Kobe beobachtet, wenn der Käfer geschluckt wird, dann flieht er vor dem grässlichen Raubtier, also vor dem Raubfrosch. Das ist also ein durchaus geschicktes Verhalten. Und er schlägt sich durch zum Ausgang und entkommt.
Ach so. Also ich bin gerade schon hängen geblieben bei, er wird gefressen und dann flieht er. Weil das
die Reihenfolge
hatte für mich chronologisch
ist nicht ganz optimal.
Gab es da ein ganz großes Problem in meinem Kopf gerade. Aber okay, er flieht, er nimmt den Notausgang, kann man das so sagen?
Je nachdem,
und der ist wo? Okay, sag's, wo ist der Notausgang?
Je nachdem, was für dich Not ist. Also Sugiura hat in Experimenten beobachtet, rund 90% dieser Käfer entkommen dem Frosch nach ein paar Stunden durch den Anus, quicklebendig.
Nein. Der fliegt durch den Darm und kommt wohlbehalten wieder raus?
Fliegen, weiß ich nicht.
Ja, fliegt nicht, aber gräbt sich durch den Darm. Ich weiß nicht, welches Verb da passt, aber...
Er schlägt sich durch.
Er schlägt sich durch, man schlägt sich halt so durch.
Das ist der erste Fall, den man beobachtet hat, dass ein Beutetier aktiv aus dem Darm flieht.
Sein Glück, dass er an einem Stück, also er muss ja wahrscheinlich erstmal an einem Stück geschluckt werden, ne? Also das wäre wahrscheinlich der Verweis auf die Folge über diesmal, wo es mal um den Frosch ging und wie das Tier geschluckt wird. Es wird im Ganzen geschluckt und dann, was ich jetzt nicht verstehe, wenn man ich weiß ja nicht, wie so ein Frosch anatomisch aufgebaut ist oder der Frosch, der jetzt hauptsächlich diese Viecher frisst, aber hat der einen Magen mit Magensäure und
ja.
das ist dem Käfer scheißegal?
Nicht ganz. Also, das macht der Käfer auch bei anderen Fröschen. Nur der eine hier, der war dieser besondere Reißfrosch, da, wie hieß der jetzt? Ich guck mal ganz kurz nach. Pelophylax nigromaculatus. Also um den ging es in der Studie, aber man hat auch beobachtet, dass der Käfer das bei anderen Fröschen kann. Der hat Magensäure und es ist dem Käfer nicht ganz scheißegal, weil der Wissenschaftler wissen wollte, wie macht der Käfer das?
Ja.
Der war durchaus überrascht, weil er gedacht hat, wenn der Käfer irgendwas macht als Flucht, dann vielleicht naheliegenderweise vorne raus. Der bringt den Frosch irgendwie dazu, ihn auszuspucken. Das wäre doch geschickt.
Genau, der könnte doch irgendwie eine Flüssigkeit absondern oder irgendwas und den
Ekligen
Magen
Geschmack
reizen.
einfach.
Genau, das können Frösche kotzen. Also Giraffen können ja zum Beispiel nicht kotzen, ist das, oder ist das ein Mythos, aber können Frösche kotzen? Dann
Ich
wäre das
habe noch keinen
ja
Frosch kotzen sehen.
wäre auch nicht so schön, aber besser als sterben, ne?
Also er trotzt tatsächlich den Magensäften und öffnet von innen den Ausgang. Und der Wissenschaftler hat das rausgefunden, dass er das aktiv tut, indem er einigen Käfern die Beine verklebt hat und die kamen nicht wieder raus. Also schon, aber als Kot verdaut. Das heißt, die Beine sind ganz essentiell, dass er also wirklich zu Fuß da durch den Frosch hindurch wandert oder schwimmt. Das ist essentiell bei dieser
Oder sich
Fluchtstrategie.
durchschlägt,
Was
ne?
sich durchschlägt, genau.
Mit einem Beinchen
Oder
voll
tänzelt.
durchgeschlagen. Oder
Auf einem
okay, aber er
Bein
braucht
hüpft.
seine Beine. Aber das ist ja völlig krass. Also der öffnet, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Anatomie. Das heißt, wir haben so den Froschmagen und dann ist da noch vielleicht so eine Klappe, wo es Richtung Darm geht. Und die, ich weiß nicht, ob es eine Klappe ist oder so, aber irgendwie kommt er auf jeden Fall durch diesen Durchgang in den Darm, bevor er aufgelöst wird von den Magensäften. Dann schlägt er sich so durch den Darm bis zum Ausgang, bis er Licht sieht und sagt, ah, ich bin fast da und dann ist er draußen.
Bis er Licht sieht, da könnte etwas anatomisches Fachwissen helfen. Also da hinten scheint in der Regel nichts rein. Auch der Frosch hat hinten einen kräftigen Ringmuskel, wie wir auch. Und dieser Muskelring am After, der ist zu. Und jetzt, das ist das Einzige, was man noch nicht so ganz weiß, jetzt schafft es der Käfer irgendwie, den Frosch dazu zu bringen, hinten aufzumachen. Also er schafft es, den Frosch dazu zu bringen, dass der Frosch muss. Und man weiß nicht genau wie. Aber jetzt denke ich mir als Amateurwissenschaftler, als Laie, als hands-on erfahrener Halbingenieur, möchte gern, das ist doch nicht schwierig. Wenn es innen drin krabbelt und kribbelt und da jemand irgendwie, also ich glaube, das macht doch jedem
Jemand.
Lebewesen Lust, das rauszulassen.
Ja, das stimmt. Das fühlt sich
Bestimmt nicht angenehm an,
wahrscheinlich,
oder?
ja, weiß nicht. Jeder Mensch hat ja bestimmte Vorlieben, ne? Aber das ist ja nicht das Thema. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ich hätte es genauso gesagt wie du, dass es halt sich nicht so gut anfühlt, wenn man irgendwie denkt, da bewegt sich irgendwas in mir.
Vielleicht ist doch genau das das Thema, weil wenn der Frosch jetzt merkt, oh, der Kerl, den ich hier gerade verschluckt habe, der zappelt und wandert los. So, der macht sich auf den Weg. Wieso spuckt er ihn nicht aus und würgt ihn wieder hoch? Warum macht der Frosch dann nichts? Na, okay.
Vielleicht gibt es ab irgendeinem Punkt es ist so ein Point of No Return, wenn der Käfer eine gewisse Schwelle schon überschritten hat, dann geht es da leider nicht mehr in die eine Richtung. Dann sind wir so One-Way Street, weißt du?
Vielleicht auch
Vielleicht ist
aus
es das.
Stolz, dass er sagt, so, den habe ich mir jetzt gegönnt, diesen Käfer, und ich versuche ihn mit aller Kraft zu verdauen. Vielleicht ist er auch zu verblüfft und denkt sich, huch, wow, damit hatte ich aber nicht gerechnet. Oder, und du sagst gerade, Vorlieben wären hier nicht das Thema, doch, doch, vielleicht hat er auch was davon, den Käfer laufen zu lassen. Vielleicht ist es eine ganz angenehme Kitzelmassage der Eingeweide oder eine schöne Darmreinigung.
Ja, ich meine, oft reden wir ja auch über so Tiersymbiosen, ne? Es gibt ja die lustigsten Partnerschaften unter bestimmten Tierarten. Es kann ja auch sein, dass dieser Wasserkäfer, war das der richtige Name? Wasserkäfer, dass der vielleicht dann auch noch irgendwie so eine halbprofessionelle Darmreinigung auch noch gleichzeitig macht, ne? Und der Wasserkäfer denkt, oh, dieses Bakterium da oder diesen kleinen Parasit, den esse ich gerne. Also es ist so sozusagen Essen Inception, der Frosch isst den Käfer und im Frosch ist der Käfer dann noch was anderes, ein Parasit, der dann wiederum irgendein Bakterien gegessen hat oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar gut. Am Ende wird es irgendwie so ein Wellness-Trend in der Froschwelt, weißt du? Dass man, dass alle sich nach diesen Wasserkäfern sehen, weil dann einfach endlich die Verdauungsbeschwerden vorbei sind. Dieser Wasserkäfer geht einmal komplett durch, spült alles aus, was man da drin nicht mehr haben möchte, und dann geht es einem einfach besser. Vielleicht tut es wirklich gut, du hast recht.
Kein Einlauf, sondern Durchlauf.
Ich habe auch ein sehr angenehmes Thema dabei. Es geht zwar nicht um Anusse und wie irgendwelche Käfer dadurch sich durchschlagen. Anus. Es geht erstmal um Weltrekorde. Und Weltrekorde, du kennst es ja auch, ne? Weltrekorde gibt es ja für alles Mögliche. Ich habe einmal kurz gegoogelt und einfach für absurde Weltrekorde beispielsweise, ich muss schon wieder lachen, wer die meisten Tassen in einer Hand halten, ist ein Weltrekord.
In der Gastronomie durchaus.
Könnte sinnvoll sein, ja. Sinnvoll. Oder ein Italiener hält den Rekord übrigens. Oder die meisten Käsesorten auf einer Pizza. Hält unser Land den Rekord. Ich bin sehr stolz. 111 unterschiedliche Käsesorten auf einer Pizza.
Vielleicht falsch. Wie
auch immer. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einem anderen absurden Weltrekord, der jetzt veröffentlicht wurde, nämlich der lauteste Röpser einer Frau. Mit 107,3 Dezibel von einer Amerikanerin.
Aufgezeichnet nach dem Genuss einer Käsepizza mit 111 Käsen.
Ja, genau, da kommen wir gleich drauf. Aber ja.
111 Dezibel?
107,3. Von einer Frau. Ne? Also es ist wichtig, es geht hier um eine Frau. Auch hier wird, wie in allen anderen Sportarten, wird auch hier nach Geschlecht getrennt. Und, bisher war der Rekord 107 Dezibel von einer Italienerin. Und der wurde 14 Jahre nicht gebrochen. Und jetzt hat die Amerikanerin Kimberly, Spitzname Kimi Cola Winter aus Maryland in den Staaten, mit 107,3 Dezibel, also 0,3 Dezibel mehr, den Rekord geschlagen. Und ich will direkt sagen, keiner muss sich hier fürchten. Ich habe nicht vor, es abzuspielen. Ich denke schon, dass Tausende, die unseren Podcast hören, die Millionen jetzt hier panisch nach ihrem Handy suchen, um es leiser zu stellen. Aber keine Angst, ich werde es nicht abspielen. Ihr könnt bei den Kollegen bei Solid Science einmal vorbeigucken bei TikTok. Die haben da schon ein Video zugemacht, wo man sich dieses Geräusch einmal anschauen kann. Verlinken wir euch in den Shownotes. Wie auch immer, wie kommt man da drauf, dass man diesen Rekord knacken möchte? Laut eigener Aussage.
Talente sind sehr unterschiedlich verteilt.
Genau, und irgendwann erkennt man sie halt und denkt, okay, vielleicht kann ich da irgendwas draus machen. Ne? Und diese Kimberly Winter, die ist schon seit sie ein Kind ist, bespaßt sie irgendwie ihre Familie und andere Leute damit, dass sie laut rülpsen kann. Aber erst als sie mal aus einer Bar geflogen ist, weil sie zu laut gerülpst hat, war ihr klar, dass sie was ganz Besonderes ist und hat sich dann eben entschlossen, ich frag doch mal im Guinness-Buch der Rekorde nach, ob ich da mich verewigen kann mit meinem Talent. Sie hat sogar einen TikTok-Kanal, Ineas, aufgebaut mit 1000 Followern, und da kann man sich Rülps-Videos von ihr wünschen. Also man kann sich wünschen, rülps doch mal mit geschlossenen Lippen, rülps doch mal, weiß ich nicht, in einem bestimmten Takt zu irgendeinem Lied oder so. Also da gibt's alles Mögliche. Und was ich spannend fand, war, wie macht man das, also wie läuft so eine Messung ab?
Ja.
Woher weiß sie jetzt, dass sie wirklich lauter war als die Italienerin 2009?
Ja, das muss man natürlich richtig messen. Da kann man nicht sagen, das habe ich zu Hause. Na, da muss
richtig, genau.
Muss ein Notar bestimmt dabei sein und sagen,
ja, genau.
Ich habe abgelesen, auf diesem geeichten Rülpsometer hatten sie einen
ja,
Ausschlag.
Ja, ohne Spaß, so hab ich es mir echt vorgestellt. Ne? Also das Guinness-Buch meldet sich, oder es ist nicht so, dass man sich beim Guinness-Buch melden kann, einen TikTok hinschicken kann und sagt, guck mal, das war so und so, alles klar, hier ist der Eintrag, viel Spaß. Sondern da gibt's Vorgaben. So, und hier war die Vorgabe, dass ein Tontechniker anwesend sein muss, dass der Röpser
im Beisein?
Danke. Im Beisein des Tontechnikers aufgenommen werden muss in einem leisen Raum mit einem Mikrofon, das ungefähr 2,50 Meter es war irgendwie 8 Fuß und so viel Inches, keine Ahnung. So und so weit vom Mikrofon muss die röpsende Person dann entfernt sein, und es müssen 2 Zeugen zusätzlich anwesend sein, die diesen Röpser dann einmal bezeugen können. Ja, der Röpser kam von Kimberly. Das können wir bezeugen, und er war laut. Und es wird natürlich gemessen, richtig. Ne?
Also 0,3 Dezibel.
Mehr. Ja, finde ich auch.
Na, das ist jetzt so, dass klar, das Messgerät sagt das dann. Und so ist es. Ne? Mhm. Also es ist genauso, wie man sagt, hier, ich habe beim Sprinten habe ich es geschafft, eine Hundertstel Sekunde schneller zu sein. Dann sagt die Uhr das und damit ist das aktenkundig und in Ordnung. Aber so richtig zum Stolz sein, finde ich, ist das nicht, weil da beugst du dich einfach einen Millimeter weiter nach vorne.
Genau, das frage ich mich nämlich, das frage ich mich auch, ne? Weil müsste es nicht der gleiche Raum sein? Müsste man nicht hier die Italienerin einmal einfliegen lassen und sagen, hier, stellt euch jetzt beide mal nebeneinander oder weiß ich nicht. Es ist, ich bin auch nicht so ganz zufrieden damit, aber ich finde es irgendwie trotzdem, ich erzähle mal gerade trotzdem weiter, weil ich mich auch dafür interessiert habe, wie sie sozusagen sich darauf vorbereitet hat. Das ist natürlich auch ein Training, was im Vorfeld dann abläuft. Ne? Man muss natürlich überlegen, okay, welche Lebensmittel helfen mir zum Beispiel am besten, so laut wie möglich zu rülpsen. Sie hat für sich entschieden oder für sich in Experimenten festgestellt, scharfes Essen ist gut, Mineralwasser sowieso, Alkohol auch ganz heißer Tipp. Davon kann man auch laut rülpsen. Aber sie meint auch, ein bisschen Wasser kann auch ausreichen. Und sie hat einmal bemerkt, wenn sie einen bestimmten Eiskaffee von einer namhaften Donutkette trinkt, hat sie ein paar Wochen vor dem Rekord gemacht, kam immediately ein unfassbar lauter Rülpser aus ihr raus und hat sie gesagt, okay, alles klar, diesen Eiskaffee merke ich mir.
Das ist hier mein Rülps-Elixier.
Genau, das ist der Geheimtipp für den Rekord.
Deswegen mein Zaubertrank, das ist der Miraculix, der Miraculix der Rülpsbranche, hat hier diesen Kaffee für mich zubereitet.
Ich habe mich auch gefragt, ist das irgendwie eine gute Werbestrategie dann für die Kette? Also wenn die jetzt erfährt, okay, unser Eiskaffee war verantwortlich für einen Weltrekord im Rülpsen, willst du damit werben oder nicht? Lass ich mal den Gedanken so stehen. Ja. Ich wüsste es nicht.
Das übrigens gehört ja alles, finde ich, zum Kosmos Rülpsen dazu. Das erklärt aber noch nicht die Lautstärke. Also wie trainierst du Lautstärke? Weil Lautstärke doch letzten Endes nicht unbedingt was mit der Länge. Also längste Rülpser kann ich verstehen, klar, zu tun hat. Da braucht man viel Gas. Da muss ich irgendwas trinken, was mich aufbläht. Mhm. Aber für Lautstärke? Also wie trainiere ich Lautstärke?
Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, da sind wir wieder in der Anatomie. Nicht nur die Anatomie von Fröschen ist mir unbekannt, auch von Menschen. Wie der Rülpser genau im Körper abläuft. Weißt du da was zu? Weil ich meine, jeder hat ja mal gerülpst. Jeder weiß ungefähr, wie es sich anfühlt. Aber genauso wie irgendwie beim Stimmtraining oder so, da werden ja immer irgendwelche Begriffe geworfen. Und ich weiß irgendwie nie, Stimmsegel, heißt das Stimmsegel? Ich weiß es nicht.
Ahoi.
Gaumensegel
gibt es, ne?
Gaumensegel meine ich, danke. Ich glaube, es ist doch weitaus komplexer, als man denkt, der Vorgang des Aufstoßens.
Ich möchte keine Werbung machen, aber ich mache es trotzdem. Ich habe ja vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über Babys, das heißt Mein wasserdichtes Baby. Und da kläre ich wissenschaftlich Fragen. Und eine Frage war auch, warum rülpsen Babys so oft? Warum machen die das so oft, während Erwachsene das nicht tun? Und es ist ein extrem faszinierendes Thema. Unter anderem habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert das? Und Rülpsen ist kompliziert. Also es ist nicht einfach nur, es geht los und dann passiert das, sondern es ist feinstens abgestimmt, dass wenn du Gas im Magen hast, übrigens im Magen selber entstehen keine Gase, sondern die musst du obenrum einführen, mit Essen, mit Schlucken. Und wenn du dann irgendwie Gas im Magen hast, es möchte raus, dann musst du bestimmte Klappen aufmachen. Dann musst du erst unten eine Klappe aufmachen, ein Ventil. Dann
Gaubensegel 1, Gaubensegel 2.
Genau, das ist perfekt durchorchestriert, damit das dann oben schön raus kann. Gibt auch übrigens andere Wege. Wenn du Gas im Magen hast, das rauszulassen, gibt es zwei andere Wege. Das eine ist natürlich, du kannst es auch wie der Käfer, du kannst es also wie nennt man das denn jetzt?
Abführen?
Abführen, ja. Also abpupsen, sagt man das so?
Klingt besser als abführen,
keine
danke
Ahnung.
Ja.
Oder du kannst es auch ins Blut aufnehmen und über die Lunge wegatmen. Das geht also auch.
Also das wäre wahrscheinlich vom Knicke her die richtige Art und Weise, wie man das macht. Man darf nicht rülpsen, man darf nicht furzen, aber
Tipp 3,
abatmen. Ne? Genau, bitte einmal durchs Blut aufnehmen,
nehmen
ganz
und
dezent.
Über die Lunge dezent abatmen.
Ja, genau.
Sina, spielst du Lotto?
Nein.
Ich hätte einen Tipp für dich. Aber wenn du nicht Lotto spielst, dann
ja, vielleicht fange ich jetzt an. Also wenn du einen Tipp hast und
einen 100% sicheren hast. Tipp.
Ja. Wie viel muss ich investieren?
Also ich habe einen 100% sicheren Tipp, wie du im Lotto gewinnst. Wissenschaftlich ermittelt.
Okay.
Garantiert.
Einen 100% sicheren Tipp, also dass der Tipp funktioniert, aber nicht, dass ich zu 100% gewinnen kann.
Beides. Der Tipp funktioniert, 100% sicher. Du gewinnst, sicher. Der Tipp funktioniert. Es ist wissenschaftlich ermittelt. Eine topaktuelle Forschungsarbeit aus Manchester. Zwei Mathematiker haben ausgerechnet, wie viele Lottoscheine muss man kaufen, um 100% sicher im Lotto zu gewinnen.
Mhm. Okay. Das sind wahrscheinlich, ja, also es kommt mir sehr bekannt vor. Ich nehme mal an, dass es nicht nur 10 Lottoscheine sind. Wie viele Zahlen gibt es da? Ist es überall gleich? Sind es 66? Nee, wie viele Zahlen sind es? 100? 99? Ich habe keine Ahnung von Lotto.
Es sind im deutschen Lotto 6 aus 49.
Ah ja, 49, genau. Ja.
Das englische Lotto geht ein bisschen anders. Das sind 6 aus 59. Die Frage erstmal, ich bin ja auch Mathematiker. Und ich habe mich oft gefragt, wieso habe ich das eigentlich studiert? Meine Motivation war im Wesentlichen, dass ich in der Schule gut ableiten konnte und gedacht habe, Mathematiker finden doch bestimmt irgendwo einen Job.
Wenn du gut ableiten konntest, dann hättest du vielleicht irgendwas, wo du Medizin studieren können oder irgendwas mit Gedächtnis.
Die können nicht gut ableiten.
Nee, das stimmt, aber die können sich gut Sachen merken, Ableitungsregeln. Egal, sprengt jetzt den Rahmen. Gib mir Tipps, wie ich Millionärin werde.
Und ich habe mich auch schon gefragt, kann ich was daraus machen? Und die beiden aus Manchester haben ja vielleicht auch selber die Motivation gehabt, lass uns unser Fachwissen zusammenwerfen, um was daraus zu machen, dass wir Dinge berechnen können, die andere nicht berechnen können. Die Antwort ist ja erstmal einfach. Wie viele Scheine brauchst du, um bei 6 aus 49 zu gewinnen? 6 aus 49 hat ungefähr 14 Millionen Möglichkeiten, das anzukreuzen. Kauf einfach alle Lose, alle Kombinationen, die es gibt. Kauf einfach die 14 Millionen Lose. Dann hast du garantiert, wenn du es geschafft hast, keinen zu vergessen und das richtig zu machen, einen dabei. Und die Kunst ist natürlich, mit wie vielen geht es, ohne dass du alle kaufst. Ja. Und die haben gesagt, in England, wo es 6 aus 59 sind und du brauchst 2 zum Gewinnen, 2 richtige, kommst du mit 27 Scheinen aus.
Hä? Du hast doch gerade noch von 14 Millionen gesprochen und das wird doch auch ungefähr, also bei, wenn es 6 aus 59 sind, dann werden es ja noch um einiges mehr Scheine sein. Wie kommen die auf 27 dann?
Mit 27 Scheinen ist dir der Gewinn sicher. Nicht, damit ist dir nicht sicher, 100% garantiert der volle Jackpot.
Da liegt der Haken.
Sondern der Gewinn. Damit hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen. Ja, du brauchst 2 richtige zum Gewinnen und die haben ausgerechnet, 27 Scheine ist das absolute Minimum. Mit 27 Scheinen hast du garantiert 2 richtige, egal wie die Ziehung in der Woche ist.
Das ist ja mega. Das heißt, wenn ich mir eine Stunde Zeit nehme und 27 von diesen Dingern ausfülle, oder das kann doch noch nicht alles sein, oder? Man muss doch wahrscheinlich auch eine bestimmte Art von Zahlenkombi ankreuzen,
ja, natürlich,
oder?
Natürlich.
Ja. Nee, ich mache 27 Scheine und mache immer 6 mal die 1. Ja, genau.
6 mal die 1. Du kannst nicht 6 mal.
Ich nehme 14 Millionen Scheine. Und mache 14 Millionen Mal die gleiche Zahlenkombi.
Ich habe 6 mal die 1 getippt und das 27 mal.
6 mal die 1 von 1.
Das wäre die schlechteste Art, Lotto auszufüllen. Das kann ich dir schon mal garantieren.
Wenn ich damit gewinne. Ja, das wäre um einiges, das wäre der beeindruckendste Lottogewinn ever. Ja.
Auf jeden Fall. Also, natürlich geht es darum, dass du es geschickt, dass die 27 Tickets geschickt ausgefüllt werden, die Lose. Und sie haben es in ihrer Studie angegeben. Sie sagen hier, das sind die 27 Kombinationen, die auf jeden Fall 2 richtige garantieren. Und Leute, den Link schreibe ich euch nicht in die Shownotes, denn erstmal möchte ich da jetzt abkassieren.
Aber es gibt, macht das Sinn? Ich meine, ich bin keine Mathematikerin, haben vielleicht schon welche gemerkt. Und ich versuche gerade zu überlegen, was da am meisten Sinn macht mit dem bisschen mathematischen Intuition, mit der bisschen mathematischen Intuition, die ich noch habe. Was ist daran Mathematik? So Statistik.
Ja, es ist sogar nur Aus-Xen. Also du kannst ja auch dich hinsetzen als Fleißarbeit. Durchaus probieren, irgendwann rausfinden, jo, mit diesen 27 Kombinationen, diese 27 Tipps decken jede Möglichkeit ab. Das kann man aus-X'en,
ach so, ja,
am Schreibtisch. Die Kunst ist, und das ist das Knifflige an dem Paper, es ist übrigens ein Preprint, also noch nicht begutachtet, dann zu zeigen, dass es mit 26 nicht geht, dass es wirklich die Minimalanzahl ist. Das ist dann echt Graphentheorie und üble Forschung. aber sie geben halt im Paper halt an, mit diesen 27 geht's und mit 26 geht's nicht, egal wie du es machst. Und das ist natürlich schon cool. Und ich habe mir gedacht, okay, Freunde, jetzt nehme ich mir diese Tipps da einfach und spiele Lotto. Die haben in ihrem Paper den Code sogar abgedruckt, um das zu berechnen zu Hause. Blöderweise ist das in Prolog. Das ist eine Sprache, die kann ich nicht so gut, also gar nicht.
So eine
nicht.
Computersprache, so eine Programmiersprache.
Mhm. Genau. Ich habe die also einfach gefragt, ob die mir das einmal nochmal selber bei sich laufen lassen können für 6 aus 49 und 3 richtige, die man in Deutschland braucht. Und dann haben die gesagt, leider nein, denn 3 richtige, das ist ein ganz anderes Problem als 2 richtige, viel, viel, viel komplexer. Und das können sie nicht, aber sie wissen aus anderer Fachliteratur, aus anderen Versuchen, anderer Forschung, die sie studiert und gelesen haben, dass man in Deutschland 163 Lose braucht, um garantiert 3 richtige zu haben. Sie wissen nicht, ob das optimal ist, ob es mit weniger geht, aber 163 tun's. Damit hast du 3
also
richtige.
Also damit schafft man es auf jeden Fall. Hm? Okay. Und was kostet ein Lottoschein?
1,20 Euro ungefähr.
Und wie viel gewinnt man so mit 3 richtigen? Hast du das auch geguckt? Weil also 163, ich hab's gerade mal gerechnet, können wir mal vergleichen, 163 Lottoscheine für 1,20, dann zahlt man so um die 200 Euro.
Wollen wir beiden das mal investieren?
Boah, meine Oma wäre stolz auf mich, wenn ich endlich anfange, Lotto zu spielen, aber was kriegt man denn für 3, also was würde man dann für 3 richtige, was kriegt man denn da so statistisch?
Das Schöne ist ja,
da kriegt man ja noch keine 200 Euro, oder?
Das Schöne ist ja, dass bei den 3 richtigen die Chance ja doch dabei ist, dass du durch Zufall auch die 6 richtigen hast. Ja, also unter den 163 Losen könnte ja der Jackpot sein.
Ich sag dir was. Ich bin gar kein Fan davon.
Die beiden Briten haben das gemacht. Die haben nämlich nachgeguckt. Mit meinem Satz hier an 27 Tickets. Was hätte das gebracht in der letzten Ziehung? 1800 Pfund. Jawohl, haben sie gesagt. Wir spielen nächste Woche Lotto. Haben also 27 Lose gekauft. Für 2 Pfund sind 54 Pfund. Und 3 von denen haben tatsächlich gewonnen. Allerdings nur in der alleruntersten Gewinnklasse mit diesen minimalen 2 richtigen. Und mit 2 richtigen gewinnst du in England ein Gratislos für die nächste Runde. Und alle 3 Gratislose haben verloren. Sie haben also einfach nur 54 Pfund in den Sand gesetzt. Was lernt uns das? Sie schreiben es auch in ihrem Paper. Dieser unglückliche Vorfall dient also sowohl als Beleg für unser Resultat, dass man garantiert gewinnt, als auch für den Grundsatz, dass man beim Glücksspiel mit Verlusten rechnen sollte.
Wir sind in der Rubrik Tiere wieder angekommen. Nach dem Frosch und dem Wasserkäfer kommt jetzt ein süßes Tier. Es geht um Koalabären.
Oh, knuffig.
Oh, ja, Koalabären. Was ich noch nicht wusste, das größte Problem von Koalas ist nicht nur der schrumpfende Lebensraum oder die krassen Buschfeuer, die immer mal wieder in Australien abgehen, sondern Chlamydien.
Oh.
Also wir sind
Urlaubsreise nach Chlamydien.
Ja. Da, genau das ist Chlamydien nicht. Ne? Chlamydien, eine Bakterienart, die zu der Infektionskrankheit Chlamydiose führt. Man sagt ja immer, ich habe Chlamydien und das ist richtig, aber das ist dann nicht die Krankheit, sondern nur das Bakterium, egal. Und Koalas haben echt anscheinend ein Riesenproblem mit dieser Krankheit. Irgendwie ist es eine, also es sind nicht diese menschlichen Chlamydien, die Menschen auch haben können, da gibt es verschiedene Unterarten. Das ist wahrscheinlich von Vieh, also von Schafen, eine Chlamydienart gewesen, die eingeschleppt wurde und irgendwie haben sich Koalas da angesteckt. Wir fragen
von
uns
Sophie,
gar nicht, wie.
Dachte ich, welche Sophie? Aber von Sophie, achso, okay.
Von Sophie, genau, also Viehzucht. Ja. Ach, schwierig. Und das ist echt ein Problem, weil Koalas können davon blind werden, natürlich Harn- und Geschlechtsorgane werden davon befallen und die haben so starke Schmerzen, die können daran auch sterben, was ich einfach sehr heartbreaking finde. Und da wird berichtet von Koalas, die oder von irgendeinem Koala-Weibchen, was Pipi macht und dabei ganz doll schreit, weil das so Schmerzen hat. Niemand will, dass Koalas Schmerzen haben, sind wir mal ehrlich. Und deswegen, gerade weil sie so süß sind, gibt sich die australische Regierung und die australische Forschung sehr viel Mühe, zu schauen, wie man die Koalas retten kann. Und seit über 10 Jahren wird an einer Impfung geforscht und es wurde jetzt auch ein Impfstoff entwickelt. Das Problem ist nur, wir kennen es alle, jeder ist ja hier schon. Jetzt,
ja, kennen wir
jeder
das alle?
Ja, jeder
Impfen
ist ja
oder Chlamydien?
Nee. Diesmal rede ich von Impfen. Jeder kennt das, man braucht auch noch mal eine Impfung danach. Es reicht nicht die erste Impfung, man braucht ja auch die Boosterimpfung. Und das ist so ein bisschen blöd bei den Koalas, weil man will die ja nicht nach 30 Tagen wieder einfangen. Ne? Es ist irgendwie schwierig, da die Koalas dann zum Beispiel entweder 30 Tage in Gefangenschaft zu halten oder sie dann
30 Tage in der Arztpraxis festzuhalten. Wobei die sind noch langsam, oder? Sind die nicht...
Ja, aber es sind ja
sind
auch...
jetzt keine Orang-Utans, ne?
Sie werden sind halt auch ziemlich weit oben in den Bäumen, ne? Also so ein Koala da vom Ast zu pflücken, ist nicht so easy. Wobei ich auch gedacht habe, ne, für die ganzen Lisas, die immer dieses Auslandsjahr in Australien machen wollen, ist das vielleicht der perfekte Job. Koalas pflücken und impfen, finde ich eigentlich ganz, also besser als Kiwis. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Technologie von der, oder ein Impfstoff von der Queensland University of Technology, die einen Impfstoff entwickelt haben, der den Boosterstoff schon enthält. Und die Krux ist, dass sich, wenn man, es ist eine Art Implantat, man spritzt das und nach 4 bis 5 Wochen wird dieser Booster-Wirkstoff ausgelöst. Und so muss man nicht 30 Tage irgendwie das Tierchen gefangen halten, sondern es kommt ganz von selbst. Diese Boosterimpfung, ohne dass der Koala den Boostertermin wahrnehmen muss.
Und wo ist das Problem? Hast du nicht gesagt, es gibt ein Problem dabei? Ist es teuer oder?
Nö, es gibt kein Problem. Nee,
ist so super.
Das also, alle ist gut. Probleme gelöst. Ja? Nee. Das Problem wäre eben gewesen, wenn man die Tiere dann irgendwie, das Zitat war, letting Koalas be Koalas, also man will sie im Baum lassen, man will sie nicht 30 Tage in der Arztpraxis gefangen halten, im Koala-Hospital. Deswegen, ja, freuen wir uns, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe auch überlegt, ob das auch für uns Menschen eine Möglichkeit gewesen wäre, so ein Implantat einfach zu spritzen, wo dann die Boosterimpfung später noch irgendwie rauskommt. Aber andererseits ist das so ein Mikrochip-großes Ding und wir wissen ja alle, wie die Leute dann
wenn du wirklich Mikrochips impfst, ja, um Gottes Willen.
Wenn du dann doch tatsächlich die Mikrochips impfen musst,
ja,
dann
das, gehen das wir möchte keiner. Also, ja.
Nein, die Diskussion wollen wir nicht. Auch wenn es sehr sinnvoll ist, aber die Koalas, die beschweren sich da nicht so stark.
Wir wissen ja auch, wie wir Menschen zum Impfen kriegen mit einer Gratis-Bratwurst. Lässt man den einen oder anderen, kann man aus einer Höhle rauslocken. Vielleicht auch die Koalas, vielleicht kann man sagen, das gibt es nicht als Spritzimpfung, es gibt als Schluckimpfung. Vielleicht kommen die freiwillig, wenn es ihnen gut geschmeckt hat.
Hey, es war super süß, dieses Koala-Hospital, so wirklich so ein kleines Koala-Krankenhaus, wo man auch diese Chlamydien nochmal genau untersucht und auch die Koalas wieder aufpäppelt, ne? Man spricht dann immer von dem sogenannten Wet Bottom, wenn irgendein Koala infiziert ist, ja, weil die einfach auch inkontinent werden, ne? Und der Koala-Po ist dann halt immer ganz braun verfärbt, weil die halt inkontinent sind, ne? Und dann spricht man eben von diesem Wet Bottom und ich habe gesehen, dass
braun so ein verfärbt, Luxushotel also ja. Stuhlinkontinenz.
Ja, genau. Also die armen Kleinen. Und ich habe gesehen, dass so ein Luxushotel in Sydney diesem Koala-Krankenhaus so weiße Handtücher, diese Frottee-Handtücher oder so gespendet hat, die dann um so Äste gewickelt werden, damit man ganz schnell die Wet-Bottom-Patienten auch direkt findet, wenn der Koala dann einmal da so entlang klettert und sich auf den Ast setzt, sieht man direkt, ob er Chlamydien hat oder nicht.
Ich bin irgendwie betroffen.
Nein, du musst nicht betroffen sein. Es ist doch alles gut. Also viele Spezies haben halt mit Krankheiten zu kämpfen und es ist doch schön, dass die australische Regierung und Forschung Millionen australische Dollar zahlt, damit der Koala nicht mehr Schmerzen hat bei Pipi machen. Das ist doch total schön und es ist ja jetzt eine Lösung da. Also
hast recht, hast recht.
Es ist eine gute Meldung. Wir haben ein großes Koala-Problem gelöst.
Schön, dann bin ich beruhigt.
Ja, du kannst also beruhigt ins Wochenende gehen und den Koalas geht's gut.
Leute,
und den Wasserkäfern auch.
Euch. Apropos Wasserkäfer. Es gibt von dem Käfer auch ein Video. Das packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr gucken, wie der Käfer hinten aus dem Frosch wieder rauskommt.
Wenn ihr es unbedingt sehen wollt.
Ihr könnt es gucken, das heißt nicht, dass ihr es müsst. Natürlich. Es ist alles freiwillig.
Genau. Ja. Ihr könnt euch auch für das Video vom Rübsen, von der rübsenden Frau entscheiden, was wir auch nicht schon was packen von unseren Kollegen von Solid Science. Liebe Grüße.
Ihr seht, ihr habt die volle Auswahl.
Ja.
Rübsen, Darmreinigung, urinierende und kotende Koalas.
Ja, Koalas. Ist für alle ist was dabei. wir verabschieden uns. Es war wieder eine schöne Folge und bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den Podcast Klassik für Klugscheißer. Wunderbarer Titel von den BR-Kollegen Uli und Lauri, die sich eben mit Klassik beschäftigen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Klassik. Aber ich habe in einer Folge beispielsweise reingehört und fand es total spannend, dass es tatsächlich Krankheiten gibt oder ja, doch Krankheiten, die Leute, die bestimmte Instrumente spielen. Chlamydien sitzt hoffentlich nicht, das ist ja interessante Musik, aber es gibt bestimmte Krankheiten, wie beispielsweise, ich erzähle es einfach, Fehlstellungen von Zähnen, also Zahnfehlstellungen, die Leute, die Blasinstrumente spielen, häufig haben. Solche Sachen zum Beispiel, was mir gar nicht klar war und ich finde es total spannend, dass es nur ein Thema, was bei Klassik für Klugscheißer von unseren BR-Kollegen zu hören ist. Super interessant. Ansonsten auch alles zum Thema Klassik, was man wissen muss. 6. Staffel, alle 2 Wochen gibt es da sehr gut recherchiertes Wissen zur klassischen Musik auf sehr unterhaltsame Art und Weise von den Kollegen. Und ja, hört auf jeden Fall mal rein. Klassik für Klugscheißer in der ARD-Audiothek. Wir packen es euch in die Shownotes.